Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.
Ich bin Marc Elvers, moin. Hamburg hat unglaubliche Geschichten auf Lager und hier wird der Lauf der Dinge auch öfter mal verändert. Wir sind jede Woche auf der Suche nach besonderen Menschen und ihren Geschichten und präsentieren euch dann die Besten hier jeden Montag in unserem Hamburg aktuell Stadtnachrichten-Podcast. Um Punkt 12 stellen wir unseren neuen Podcast online und den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Diesmal spreche ich mit Annika Rittmann. Sie engagiert sich beim Hamburger Zukunftsentscheid und setzt sich dafür ein, dass Hamburg schon 2040 und nicht wie vom Senat geplant 2045 klimaneutral wird. Und wir alle können bis zum 12. Oktober darüber abstimmen, ob wir das auch wollen. Moin Annika.
Moin, schön hier zu sein.
Bis zum 12. Oktober bzw. am 12. Oktober können wir abstimmen über die Änderungen am hamburgischen Klimaschutzgesetz. Das sieht vor Klimaneutralität bis 2040. Lass uns anfangen damit einmal klarzumachen, was das bedeutet, wenn am 12. Oktober eine Mehrheit der Abstimmenden und mehr als 20% glaube ich der Wahlberechtigten in Hamburg mit Ja stimmen. In einem Satz, was ändert sich da gesetzlich?
Einmal aktuell ist es eben so, dass nicht so richtig klar ist, sind wir auf einem guten Weg, Hamburg klimaneutral zu machen oder verfehlen wir unsere Ziele eigentlich komplett? Mhm. Und ich würde sagen, der große Kernpunkt, der sich ändert, ist, dass wir dann eben jedes Jahr nachvollziehbar haben, wo stehen wir eigentlich und planen können, was kommt da auf uns zu?
Also es geht gar nicht so sehr darum, neue Ziele zu verfassen, sondern sie überprüfbarer zu machen, oder?
Genau, die Ziele, die im Gesetz stehen, also es werden im Prinzip wird das Klimaschutzgesetz um jährliche Ziele ergänzt, die haben wir jetzt auch nicht einfach ausgedacht, sondern im Prinzip sind das mehr oder weniger dieselben Ziele, die der Senat schon hat, auf denen er auch die aktuelle Klimapolitik basiert. Mhm. Die kommen aus einer Studie und die haben wir aber aus dieser Studie genommen und gesagt, die müssen ins Gesetz, die gehören da rein, damit eben auch überprüft werden muss, werden die eingehalten oder nicht. Und was eben auch passiert, das hast du am Anfang schon mal erwähnt, dass im Prinzip 5 Jahre früher klimaneutral oder Hamburg 5 Jahre früher klimaneutral werden soll. Und damit ziehen wir am Ende aber auch nur gleich mit Schleswig-Holstein, Niedersachsen, sogar Städten wie München. Also ich glaube, da wollen wir es auf jeden Fall nicht hinterherhängen lassen.
Okay, also das ist jetzt nicht exklusiv oder neu, sondern andere Bundesländer machen das schon.
Genau, es gibt andere Bundesländer, die das machen, auch Baden-Württemberg, die ich noch nicht genannt habe. Also die Liste ist gar nicht so kurz. Und es gibt auch ganz viele europäische Großstädte, die sogar schon 2030 klimaneutral werden wollen. Zum Beispiel Antwerpen, das betrifft uns im Hamburger Hafen ja auch, da wollen wir natürlich auch konkurrenzfähig bleiben.
Gibt es da noch mehr größere Städte?
Kopenhagen unter anderem, das wissen glaube ich viele. Ich glaube viele, die in Kopenhagen waren, können auch festhalten, das tut der Stadt gar nicht so schlecht. Mhm. Das gleiche gilt für Städte wie Paris, auch da hat man sich vorgenommen, schneller zu werden und auch da kann man, glaube ich, festhalten, Paris ist in den letzten Jahren noch schöner geworden.
Ihr habt ja gesagt, vor allem 5 Jahre früher. Jetzt überlegen wir mal ganz kurz, was passiert denn, wenn der Status quo beibehalten wird, wenn alles bleibt, wie es ist, was befürchtet ihr dann?
Zum einen ist es eben jetzt gerade so, dass wir gar nicht sicher gehen können, dass wir dann 2045 tatsächlich klimaneutral sind. Und zum anderen haben wir natürlich auch eine Verantwortung, in Hamburg einen Beitrag zu leisten. Und wir schreiben uns ja gerne auf die Fahne, dass wir VorreiterInnen sind. Und das sind wir gerade einfach nicht, sondern wir hinken hinterher. Und der andere große Punkt ist natürlich, das habe ich eben schon mal so angedeutet, dieser Wettbewerbspunkt. Also wenn andere Städte vor Hamburg klimaneutral sind, vor Hamburg die Möglichkeiten bieten, dass Unternehmen da klimaneutral produzieren können, dann ist das natürlich insofern ein Wettbewerbsvorteil, dass ich mir als Unternehmen auch überlegen würde, wo gehe ich denn am Ende hin, wenn perspektivisch die ganze Welt klimaneutral ist, naja, da wo am besten als erstes das gute Angebot da ist.
Also Standortnachteil Hamburg sozusagen, das wäre auch eine Befürchtung.
Genau, das betont auch ganz unabhängig vom Zukunftsentscheid die Handelskammer immer wieder, dass eben frühere Klimaneutralität ein Standortvorteil ist und deswegen hat auch die Handelskammer Klimaneutralität 2040 für die Hamburger Wirtschaft als Ziel ausgerufen. Und
genau, da würde ich
ganz unabhängig von uns.
Ja, da würde ich später auch nochmal auf jeden Fall drauf zu sprechen kommen. Sehr, ein sehr interessanter Aspekt, wenn die Wirtschaft auch schon signalisiert, lasst uns das machen. Lass uns aber nochmal auf die Jahresziele schauen. Du hast ja gesagt, es geht euch um Jahresziele und da geht es um Emissionen, die dann pro Jahr ausgestoßen werden dürfen oder festgelegt werden. Wer überwacht das denn und wie wird das überwacht?
Es ist im Prinzip so, dass jetzt gerade wir 15 Monate, nachdem ein Jahr vorbei ist, bis 18 Monate erfahren wir, haben wir das, wie viele Emissionen haben wir in dem Jahr emittiert. Das ist deutlich zu spät. Also ich glaube, jede Person, die schon mal sich einen Plan gemacht hat und irgendwie ein Ziel gesetzt hat, sei es ein Unternehmen, sei es, keine Ahnung, man selbst nimmt sich vor, einen Marathon zu laufen. Wenn man immer erst 1,5 Wochen nachher evaluiert, wie war die Trainingseinheit, dann wird man seine Zielzeit nicht erreichen. Und das Gleiche erleben wir eben in Hamburg. Und weil das gar nicht so einfach ist, wollen wir im Prinzip, dass nach 6 Monaten die Stadt einmal schätzt, wie gut sind wir denn gerade, eine Schätzbilanz macht.
Okay, also 2026 ist vorbei und im Juni wissen wir dann Bescheid oder im Juli wissen wir dann, okay, ungefähr so gut waren wir.
Genau, weil am Ende sind eben die letzten paar Prozente, die sind so schwer zu ermitteln, aber wir können relativ gut nach 6 Monaten sagen, wie gut waren wir eigentlich.
Okay, und dann wird gegebenenfalls nachjustiert oder gesagt, okay, das funktioniert super, wir machen das so, wir machen, gehen weiter in die Richtung oder es sieht so aus, als würden wir auch nächstes Jahr unser Ziel erreichen oder?
Genau, wenn dieses Ziel erreicht wird, dann ist alles super. Wenn das Ziel gerissen wird, also man in dieser Schätzbilanz feststellt, da haben wir ein bisschen zu viel imitiert, dann ist der Senat angehalten, ein sogenanntes Sofortprogramm zu erlassen. Mhm. Sofort klingt jetzt erstmal ein bisschen gruselig, das ist es gar nicht. Das haben wir auf Bundesebene auch. Auch da verabschiedet die Regierung Sofortprogramme. Das heißt nur, dass im Prinzip Maßnahmen überlegt werden müssen, die dafür sorgen, dass wir diese Überschreitung, diese Zielverfehlung perspektivisch einhalten und wieder auf den Weg kommen. Die müssen aber nicht direkt im nächsten Jahr passieren, sondern es geht nur darum, dass der Plan angepasst und verbessert wird.
Also eine Reaktion auf das, was da noch nicht so gelaufen ist, wie sollte.
Genau. Und dann diese Bilanzierung nach 15 Monaten, die gibt es nach wie vor in unserem Gesetz. Und die sorgt dann dafür, dass im Prinzip die Jahresziele in den kommenden 5 Jahren angepasst werden. Mhm. Also wenn Hamburg die Jahresziele gerissen hat und schlechter war, dann wird im Prinzip in den nächsten Jahren ein bisschen was abgezogen, damit wir die Gesamtmenge einhalten. Man kann es sich vorstellen wie ein Finanzbudget.
Also dann dürfen weniger Emissionen ausgestoßen werden sozusagen.
Wenn man an einem Tag mehr Geld ausgibt, muss man am nächsten Tag ein bisschen weniger ausgeben. Und wenn man aber andersrum, wenn wir deutlich besser waren, als wir dachten, dann können die nächsten Jahre auch entspannter angegangen werden. Also es geht gar nicht nur darum, da ordentlich Zug drauf zu bringen, sondern mal eine Planung zu haben und zu wissen, wie viel emittieren wir denn noch, bis die Stadt klimaneutral wird.
Okay, also da sagt man dann nicht, oh, läuft super, wir machen jetzt so weiter, sondern da kann man dann auch sozusagen sagen, okay, die Maßnahmen passen alle und jetzt können wir das ganz entspannt weiter angehen.
Genau, und all die Maßnahmen, die in so einem Sofortprogramm erlassen werden, die müssen immer nach wie vor verhältnismäßig sein. Also keiner hat da irgendwie vor, absurde Dinge in den Raum zu stellen.
Nicht
oder
mit der Brechstange, keine Verbote, genau. Da ist ja die Angst immer sehr, sehr groß.
Ja, genau. Also der Senat verabschiedet diese Maßnahmen auch. Das heißt, weder wir haben vor, ein Fahrverbot zu erlassen, noch der Senat. Das heißt, davon muss sich auch niemand Sorgen machen. Und das gilt sowieso für alle Klimaschutzmaßnahmen ab jetzt, wenn unser Gesetz in Kraft tritt, dass sie sozialverträglich umgesetzt werden müssen. Mhm. Das heißt, dass eben auch nicht einfach ignoriert werden kann, dass manche Menschen dabei mehr Unterstützung brauchen, sondern das muss immer berücksichtigt werden und das ist jetzt gerade auch noch nicht so.
Mhm. Also das ist, um das nochmal klar zu machen, Entscheidungen, die da getroffen werden, die können sowieso nur politisch getroffen werden. Also ihr gebt da sozusagen jetzt mit dem Zukunftsentscheid quasi so einen Rahmen vor, den ihr für richtig haltet und den ja auch in der Politik, zumindest manche Parteien ja auch für richtig halten und wird es beschlossen, muss die Politik in diesem Rahmen und dann auch Dinge umsetzen, damit das so eingehalten wird.
Ne? Genau, und sollte sich da natürlich weiterhin Beteiligungsformate überlegen, damit Menschen mitreden können, Verbände mitreden können. Das ist aber ja sowieso so. Aber uns ist wichtig, dass es im Prinzip einmal einen gemeinsamen Rahmen gibt, auf den sich die Stadtgesellschaft auch geeinigt hat.
Mit welchen Maßnahmen im Kern soll oder kann das denn erreicht werden? Also wo gibt es jetzt so, ich sag mal, Bereiche, wo wir sagen können, oh ja, da haben wir auf jeden Fall Nachholbedarf, da sollten wir was tun?
Auch da nochmal der Disclaimer, all die Maßnahmen, die ich jetzt nenne, sind Maßnahmen, die wir uns vorstellen könnten beispielsweise, aber
genau
am Ende
genau
kann die Politik sich natürlich überlegen, was sie tut.
Ja.
Ein großer Punkt ist das so Ausbau von Bus- und Fahrradspuren könnte man deutlich schneller vorantreiben. So wenn man so auf diesen Verkehrsbereich guckt, dann...
Im Sinne der Mobilitätswende, also Menschen eher vom Auto weg zum ÖPNV oder zum Fahrrad hin.
Indem man eben die Alternativen attraktiver macht. Mhm. Man könnte auch sagen, man sorgt eben für noch schneller und mehr Ladeinfrastruktur für E-Autos. Da sind andere Städte ja auch schon deutlich weiter als Hamburg. Genau, dann insbesondere in der Frage von, wie wohnen wir alle, muss man, glaube ich, festhalten, das wird die nächsten Jahre einfach richtig teuer, mit Fossilen zu heizen. Also unabhängig davon, ob wir jetzt Klimaneutralität erreichen wollen hier in Hamburg oder nicht, wird es teuer, mit Gas zu heizen.
Mhm.
Und das heißt, auch da beschützt die Stadt im Prinzip uns alle, wenn sie früher saniert, wenn sie früher auf Wärmepumpen umsteigt. Und da wollen wir eben, dass das Fernwärmenetz schneller ausgebaut wird, das könnte man sich vorstellen. Und dass es auch schneller dekarbonisiert wird, also dass im Prinzip darauf geachtet wird, dass die Wärme, die da kommt durchs Fernwärmenetz, dass da keine Emissionen dranhängen. Das so ein bisschen in dem Bereich. Und ich glaube, das können alle Menschen irgendwie gut nachvollziehen, dass wir deutlich mehr Solaranlagen brauchen, insbesondere auch, also das geht gar nicht nur um private Gebäude, sondern auch die Stadt hat noch auf ganz vielen städtischen Gebäuden keine Solaranlagen.
Ja, ja.
Und wenn man da auch den Menschen in der Stadt Vorreiter sein will, dann muss die Stadt auf jeden Fall auch bei den eigenen Gebäuden deutlich schneller nachrüsten. Das wären so ein paar Dinge, die könnte man relativ schnell umsetzen. Genau.
Ja, ganz spannend, nur ein kleiner Einwurf, das hat jetzt gar nichts oder da kann jetzt, könnt ihr als Initiative zum Beispiel nichts dran ändern oder so, aber Thema Fernwärme, ich glaube, da steigen jetzt, wir haben nämlich auch Fernwärme, die Preise um bis zu 50% für Fernwärmekunden, ohne dass man ja irgendeine Warn hätte, auf was anderes auszuweichen oder so. Also auch das, ja, da liegt noch viel im Argen, sage ich mal, um hinterher dann zu sagen, also die bessere Idee als fossile wird es wahrscheinlich immer sein, aber es ist natürlich dann zumindest jetzt gerade wo alles ein bisschen teurer wird, das ist halt auch ein Punkt. Das wird auch teuer.
Auch da muss man natürlich nochmal sagen, dass die Fernwärmenetze glücklicherweise der Stadt gehören. Das heißt, auch da, wenn die Belastung eben signifikant steigt, kann die Stadt im Zweifelsfall nachregulieren. Das ist übrigens entstanden durch vor 10 Jahren einen anderen gewonnenen Volksentscheid. Also es ist möglich, diese Volksentscheide zu gewinnen. Und rückwirkend, auch wenn damals vielleicht nicht alle dafür waren, sind alle extrem dankbar, dass wir die Netze zurückgekauft haben. Und da im Zweifelsfall eben gegensteuern können.
Und halt ein Spielraum da ist, der vorher nicht da wäre, ja. Es muss sich ja auch was an Gebäuden verändern. Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, Verkehrsprojekte auch im Hafen und in der Industrie. Ist ja auch einfach so ein großer Emittent in Hamburg. Was könnte da passieren oder was ist vielleicht schon angestoßen, könnte vielleicht schneller umgesetzt werden? Nur damit man mal so ein bisschen ein paar griffige Beispiele hat. Wie kann es da schneller vorangehen, dass wir 2040 erreichen können?
Die Handelskammer hat mit ihrem Klimaneutralitätsziel auch mit der OECD eine Studie gemacht und ein bisschen geguckt, was muss passieren. Und dazu gehört zum Beispiel auch, und da arbeitet die Stadt sogar schon dran, dass es eine Wasserstoffstrategie gibt. Also dass man im Prinzip guckt, wie schafft man es schneller, diese Unternehmen mit Wasserstoff zu versorgen. Wichtig ist dann darüber eben auch, dass man in dieser Elektrifizierung, also da, wo es geht, die Prozesse zu elektrifizieren. Und was man dabei eben auch ganz klar sagen muss, also Wasserstoff, Strom, da wissen es vielleicht manche Menschen schon, da hängen wir natürlich auch an der Bundesebene. Und auch das haben wir sehr klar ins Gesetz geschrieben, wenn Ziele verfehlt werden, weil zum Beispiel auf Bundesebene Dinge nicht passieren oder weil, wir haben das jetzt erlebt mit dem russischen Angriff an die Ukraine, dass manchmal auch Dinge nicht kontrollierbar sind. Wenn solche Ereignisse zu Zielverfehlungen führen, dann muss der Senat dann natürlich auch nicht nachsteuern. Das heißt, wir sind da natürlich auch abhängig von der Bundesebene. Das entbindet uns aber eben nicht davon, trotzdem einen Plan zu machen und zu gucken, wie kann man sich mit Unternehmen wie Arubis zusammensetzen und eine gute Idee machen.
Also das zu tun, was man kann.
Genau.
Halt, auf das man Einfluss hat.
Ja.
Seine Hausaufgaben machen, nennt man das ja immer
genau.
So schön. Wie ist da die Situation? Macht ihr euch da auch, also ist das überhaupt diese Gedankenspiele, sind die da mit drin, wie zum Beispiel mehr Landstrom, vielleicht auch eine bestimmte Vorschrift für Schiffe, die hereinkommen oder sowas? Das kann ja auch hinten raus vielleicht zum Standort Nachteil werden, vielleicht kurzfristig zumindest. Wie denkt man darüber nach?
Auch da, das sind natürlich Maßnahmen, über die der Senat am Ende oder die Bürgerschaft entscheiden muss und die man umsetzen könnte. Wichtig ist aber auch, dass im Klimaschutzgesetz jetzt schon drinstehen, dass Maßnahmen wirtschaftlich sein müssen. Das heißt, auch da gilt, nicht, dass das unsere Unterstellung ist an den Senat, aber auch da gilt eben darauf zu achten, dass Maßnahmen, die man umsetzt, am Ende dem Standortvorteil der Stadt nicht schaden. Und gleichzeitig muss man natürlich festhalten, zum Beispiel in diesen Schifffahrtsfragen sind andere Städte auch zum Beispiel schon weiter, also in den Niederlanden fahren Binnenschiffe schon elektrifiziert. Auch da könnte man in Hamburg perspektivisch nachziehen.
Habt ihr da eigentlich mal geschaut, was das für Gründe sein könnten, warum das zum Beispiel in Niederlanden oder auch in Dänemark, warum da Dinge schneller umgesetzt werden? Liegt es einfach daran, dass es kleiner und beweglicher ist politisch oder woran liegt das?
Das ist eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Ich glaube, ich werde jetzt auch nicht alle aufziehen können, aber unter anderem natürlich auch eine Frage von so, wie früh hat man angefangen mit der Transformation? Also da muss man auch sagen, dass die skandinavischen Länder da schon ein bisschen früher losgelaufen sind, dass es da im Zweifel auch schon früher eben Unterstützung gab für diese Maßnahmen, dass sie da auch einen Standortfaktor haben, was so Windkraft angeht insbesondere. Also da ist Hamburg auch zum Beispiel nicht unabhängig von Schleswig-Holstein, die aber auch schon sehr bereitwillig immer wieder gesagt haben, wir sind da, wir haben Lust, Dinge zusammenzumachen. Also an denen scheitert es nicht. Und das sind zum Beispiel so große Dinge, die so ein bisschen damit reinspielen. Und dann natürlich auch eine Frage von, macht man vorausschauende Politik und traut man sich das auch mal? Also was wir gesehen haben in den vergangenen Jahren, es gab ja immer wieder so Untersuchungen, Projektionen, wo werden wir in 10 Jahren stehen? Und wenn man in die Vergangenheit schaut, dann ist es im Prinzip immer so, zum Beispiel bei dem Ausbau der Erneuerbare, dass wir da teilweise bei den 3-, 4-, 5-fachen Ausbaumengen sind, als da im Best-Case-Szenario prognostiziert wurde. Das heißt, auch da, das ist, glaube ich, so auch was, was uns als Stadt eigentlich auszeichnen könnte und müsste, da mal mit ein bisschen Mut dran zu gehen und mit einer Zuversicht, weil in der Vergangenheit haben wir eben immer wieder erlebt, dass wir da eigentlich schneller sind, als wir denken.
Also schon Grund zum Optimismus. Das kostet ja auch alles Geld, wenn wir uns Gebäude zum Beispiel auch anschauen, da muss dann vielleicht gedämmt werden, vielleicht muss da eine neue Heizung rein sozusagen. Da gibt es viele Punkte, die dann vielleicht auch am Ende, so heißt es ja so oft, der kleine Mensch dann zahlen muss, also wir als Mieter oder so. Du hast gesagt, es gibt, muss soziale Sicherungssysteme geben. Wie verhindert man denn zum Beispiel, dass sich die Miete dann da drastisch erhöht, dass es auf dem Rücken der Mieter sozusagen dann landet und wir es zahlen?
Grundsätzlich gilt erstmal, dass zwei verschiedene Typen von Maßnahmen durchgeführt werden müssen und die Hälfte von diesen, es wird also zum Beispiel der VNW sagt immer wieder, dass 40 Milliarden investiert werden müssen in die Gebäude Hamburgs und die müssen investiert werden, ob wir 2045 oder 2040 klimaneutral werden, das ist egal. Das heißt erstmal kommt das sowieso und die große Frage ist natürlich jetzt, wie gestalten wir das? Und ungefähr die Hälfte dieser Kosten sind Instandhaltungskosten. Das heißt, die können nicht auf die MieterInnen umgelegt werden. So. Und die andere Hälfte, dafür gibt es eben schon jetzt von der Bundesebene Förderprogramme, die dafür sorgen, dass das nicht umgelegt werden kann. Es führt zu signifikanten Einsparungen eben bei den Heizkosten. Also ich glaube, wir alle können uns das vorstellen, wenn man eine schlecht sanierte Wohnung hat. Ich habe in einer Wohnung gewohnt zwischendurch mal. Da musste der Mieter unter mir die Heizung voll aufdrehen, damit mir bei mir oben überhaupt was angekommen ist. Ja. Da kann man sich vorstellen, der hat sich eben am Ende gefreut bei seiner Abrechnung. Und dann hat die Hausverwaltung eben gesagt, ja, jetzt lass mal alle die Heizung an, damit die anderen auch heizen können. Das heißt, solche Dinge erlebt man ja einfach. Und da wollen wir eben raus, indem man sagt, wir machen da jetzt einen guten Plan. Und deswegen ist zum Beispiel auch der Mieterverein zu Hamburg, also der ganz viele Mieter in Hamburg vertritt, ist von Anfang an mit dabei gewesen, ist auch einer der Initiatoren. Und hat im Prinzip gesagt, das ist auch gut für die Hamburger MieterInnen und wir versuchen das unseren Menschen zu erklären und der Öffentlichkeit zu erklären und zeigen eben, dass wir das ganze Warmmieten stabil umsetzen können, also dass die Warmmieten nicht steigen.
Okay, also dass es umsetzbar bleibt, ohne dass wir sagen oder merken, deswegen müssen wir jetzt mehr Miete zahlen.
Genau.
Ist ja auch die Frage am Ende, vielleicht muss eine Gesellschaft das auch aushalten für solche Dinge, die Nutzen bringen, dann auch mehr zu bezahlen an irgendeiner Stelle, aber ja.
Ich glaube, wir erleben ja, dass die Preise an ganz vielen Ecken und Enden steigen und Klimaschutz sollte nicht die Ursache dafür sein. Und deswegen haben wir eben die Sozialverträglichkeit drin. Deswegen haben wir darauf geachtet, dass das Ganze warmmietenstabil umsetzbar ist, wenn die Politik Förderung klug einsetzt. Auch da muss man natürlich sagen, wenn die Politik das nicht gut macht, dann sind wir alle gefragt, da hinterher zu sein. Und deswegen haben wir uns mit dem Mieterverein zusammengetan und eben gesagt, das muss da besser werden. Und das sagt übrigens auch die Studie der Stadt. Also die Stadt hat untersucht, wie machen wir Hamburg klimaneutral bis 2045. Das war im Prinzip ihr Untersuchungsgegenstand. Aber die sind eben auch dazu gekommen, dass man warmmietenneutral sanieren kann. Und ich glaube, wir alle haben erlebt oder alle Menschen, die mal versucht haben zu bauen in den letzten Jahren, die Baukosten explodieren jedes Jahr weiter. Das heißt, auch da ist natürlich klar, je früher wir die Dinge umsetzen, desto geringer sind in dem Moment die Baukosten noch. Ja. Also man muss eigentlich rauskommen aus dieser Erzählung, früher ist teurer, weil eigentlich ist früher kostensparender.
Dann kommen wir mal von den Privaten zu den Unternehmen. Du hattest die Handelskammer schon angesprochen, wir haben über die Wirtschaft gesprochen. Also auch da kommen ja vielleicht Kosten auf die Unternehmen zu. Wie überzeugt man die denn und da welchen Support bekommen die und warum sollten die sagen, das ist cool, da sind wir dabei und wir unterstützen das auch?
Also erstmal war das Ziel der Handelskammer, 2040 klimaneutral zu werden, vor dem Zukunftsentscheid da.
Ja, unabhängig davon, ja, genau.
Genau, und
ja.
Wir haben dann geguckt, ach so, die Handelskammer will das auch, dann können wir das auch in das Gesetz reinschreiben. Also so ist so ein bisschen auch diese 2040-Zahl entstanden. Genau, und da muss man natürlich gucken, zum einen bringt, und das sagt die Handelskammer auch immer wieder in Interview, ganz unabhängig von uns, dass das im Prinzip erstmal einen Standortfaktor bringt, weil man eine Planbarkeit hat. Also man weiß im Prinzip, wann will denn eigentlich Hamburg klimaneutral werden? Was ist der Plan, wie man da hinkommt? Wie sieht auch so ein Reduktionspfad aus? Also diese klaren Zusagen zu haben, bringen erstmal Planbarkeit. Und gleichzeitig ist es ja eben auch so, dass die EU auch einfordert, dass man klimaneutral wird. Also selbst wenn man denkt, oh, in Hamburg, das nervt mich jetzt mit der Klimaneutralität, man kommt da ja nicht raus, wenn man weiterhin innerhalb der EU produzieren will und verkaufen will. Deswegen sind im Prinzip die Unternehmen sehr dankbar über klare Ziele und dann eben auch da der Einsatz von Förderung und von günstigeren Strompreisen durch Erneuerbare, durch im Zweifelsfall Einsatz von grünem Wasserstoff hier in Deutschland. Also auch da ist Hamburg ja sehr hinterher, eine Wasserstoffstrategie zu entwickeln.
Mhm. Also habt ihr da mal so Rückmeldungen bekommen, auch aus der Handelskammer, klar, die wollen das Gleiche, aber habt ihr da aus der Wirtschaft so Rückmeldungen bekommen, wie das da aufgenommen wird? Habt ihr zum Beispiel vielleicht auch, ich weiß nicht, Unterstützung von größeren Unternehmen oder so? Gibt es da irgendwelche Signale?
Es gibt einen offenen Brief von über 100 Unternehmen, die im Prinzip sagen, wir finden das gut. Mit dabei ist zum Beispiel Carlsberg, die haben ja ganz viele Untermarken, auch hier in Deutschland, nicht nur in Dänemark. Und sind da ja, glaube ich, auch durch den Fußball eng verbunden hier mit unserer Stadt. Und auch Michael Otto hat in der Vergangenheit im Prinzip sich dazu auch schon mal geäußert und auch gesagt, Hamburg muss da mehr tun. Auch da unabhängig von dem, was wir im Prinzip machen, sondern da gibt es im Prinzip schon jetzt ganz viel Bestrebungen, die loslegen wollen und da auch auf staatliche Unterstützung bauen. Also das Ganze geht ja auch nicht, wenn die Unternehmen loslegen wollen und die Stadt im Prinzip sagt, ach, wir haben ja noch 5 Jahre Zeit. Dieses Mismatch bringt uns im Prinzip auch nicht weiter.
Also wenn man das so hört, dann fragt man sich ja, wo ist das Problem? Also offenbar stellt die Stadt selbst fest in Studien, wie es sein kann und was sich umsetzen lässt. Da kommen Signale, aus der Wirtschaft kommen auch Signale, da könnte man jetzt einfach sagen, es geht los. So ein bisschen Kritik kommt ja aber aus den Fraktionen trotzdem in der Bürgerschaft. Die SPD zum Beispiel warnt vor deutlich größeren Kraftanstrengungen mit Blick auf die Mieten, auf Fachkräfte auch, weil das alles schneller zu bauen, auch im Verkehr zum Beispiel solche Spuren einzurichten und so weiter, das ist natürlich, wenn man es dann in einem kürzeren Zeitraum machen will, braucht man natürlich auch Menschen, die das umsetzen können. Dann sehen Sie auch Herausforderungen für die Wirtschaft. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie da so die Stimmung ist. Die CDU nennt das Ganze ja sogar eine Mogelpackung und spricht von unrealistischen Annahmen im Vorfeld schon. Warum ist das aus Ihrer Sicht aber realistisch und wie kommt auch diese Diskrepanz zustande, also auch in der Kommunikation von euch mit der Politik? Auf der einen Seite gibt es ja diese Erkenntnisse, die in der Politik ja auch nicht hinterfragt werden, weil sie selbst erhoben worden sind, dann hört man aber sowas.
Vielleicht erstmal ganz wichtig, wir haben auch von Anfang an gesagt, das ist kein Projekt gegen den Senat oder gegen die Politik, sondern was wir im Prinzip festgestellt haben, ist, wir erleben, dass es irgendwie fühlt sich so, Politik hat so, man hat so ein Bauchgrummeln, wenn man irgendwie gerade an Politik denkt aktuell. Und man erlebt ja auch gesellschaftlich eben diese Polarisierung. Also alle Menschen haben so ein bisschen das Gefühl, von da wird auf einen eingeredet und von da, und es ist irgendwie alles knallt so aufeinander. Und deswegen haben wir im Prinzip uns von Anfang an überlegt, okay, was wir machen wollen, ist auf eine gewisse Art und Weise auch ein Angebot an die Politik zu sagen, in dieser Zeit, in der man das Gefühl hat, man gerät so unter Druck, sprechen die Hamburger im Prinzip ein klares Mandat dafür aus, dass das ein guter Plan ist, um ihn umzusetzen. Und deswegen waren wir natürlich erstmal verwundert, dass dann von der anderen Seite da so draufgehauen wurde, sage ich jetzt mal. Die Wirtschaft haben wir auch schon gesprochen. Ja. Ich glaube, die wird ja immer wieder vorangestoßen.
Also da gibt es sicherlich auch Leute, die sagen, nee, sind wir nicht dabei oder so. Auch hängt wahrscheinlich von der Art des Betriebes ab, von der Größe, von den Sorgen, die da herrschen sowieso schon. Ja.
Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, auch da muss man natürlich sagen, es wird Unternehmen geben, denen wird es einfacher fallen, umzustellen, weil sie vielleicht von dem Geschäftsbereich da schon näher dran sind. Und es wird eben Unternehmen geben, die brauchen mehr Unterstützung. Aber die können sie auch nur kriegen, wenn wir einen guten Plan haben und wenn sie wissen, worauf sie sich einstellen müssen, unserer Meinung nach.
Wir da aber nochmal, also zurück zur Politik, wenn wir da die CDU-Aussage nochmal nehmen, das beruht auf falschen Annahmen, ist nicht realistisch und so. Warum ist es denn realistisch für euch?
Die Zahlen, alle Zahlen, die da drin stehen, basieren im Prinzip auf Studien, die entweder von der Stadt selbst kamen, die bundesweit verabschiedet, untersucht wurden, also auch da gab es bundesweit Untersuchungen zu 2040, wie ist das machbar, ist das machbar? Und ich glaube, insbesondere wenn man auf die CDU blickt, gerade in der Bundesregierung, erlebt man doch eine große, ich sage jetzt mal, erstaunlich wissenschaftliche Empörung. Und ich glaube, Wissenschaftler sind ja eher selten empört über Dinge, wie da irgendwie unwissenschaftlich drangegangen wird. Also zum Beispiel der massive Ausbau jetzt von Gas, den Katharina Reiche da in den Raum stellt. Und ich glaube, dass das keine Lösung ist und dass da im Zweifel eben am Ende Menschen hinter überfallen, wenn die Gasnetzentgelte steigen, weil auf einmal wir jetzt ganz viel in Gas investieren und dann ganz schnell rausgehen und dann bleiben ein paar Menschen drin hängen und sitzen auf den Kosten, dass das die Union in der Vergangenheit immer wieder nicht mitgedacht hat, haben wir, glaube ich, alle erlebt. Und deswegen haben die Hamburger in Hamburg ja auch immer gesagt, wir wollen hier vernünftige rot-grüne Politik machen. und sind vielleicht auch nicht so nah dran an dem, was dann ein Sandro Kapp im Abendblatt schreibt.
Wenn wir uns auch mal eine März-Aussage nochmal ansehen, hat das ja relativ populistisch wieder gemacht, wie viele andere auch, nicht nur aus der Partei, auch aus anderen Parteien, von wegen, wir sind nur 1% der Weltbevölkerung stellen wir und sind für 2% des Ausstoßes, CO2-Ausstoßes auf der Welt verantwortlich. Das könnte man auf Hamburg natürlich noch kleiner machen und sagen, naja, warum sollen wir das jetzt machen, warum machen wir es nicht bundesweit oder europaweit? Warum?
Wir sind ja auch bundesweit und europaweit auf dem Weg. Also ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Es gibt auch ganz viele Städte, die, das habe ich auch schon mal gesagt, die da im Prinzip schon vorangehen und zeigen, wie man die ganzen Vorteile nutzen kann und wie man es dadurch auch schöner machen kann. Und gleichzeitig ist natürlich klar, am Ende ist jede Maßnahme muss nach und nach umgesetzt werden. Und jede Stadt, jeder Kreis muss nach und nach klimaneutral werden. Jedes Land. Das ist was, worauf wir uns in Paris geeinigt haben. Mhm. Und je sinnvoller man das angeht, je besser durchdacht das ist, desto einfacher macht man es sich hinten raus. Also zum Beispiel erleben wir ja, wie lange ist so ein, also in der Schifffahrt, das ist eine große Frage, wie lange ist so ein Schiff auf den internationalen Gewässern unterwegs? Und wenn man im Zweifelsfall jetzt noch ein Schiff kauft mit fossilen Antriebsstoffen, dann schippert das halt die nächsten 20, 25 Jahre auf dem Ozean rum. Das heißt, es lohnt sich total jetzt gut zu durchdenken, welche Investitionen treffe ich jetzt hier und heute. Und da kann Hamburg, glaube ich, ganz gut anfangen, im Prinzip einen Plan zu entwickeln, der detaillierter ist als ein Haufen an Maßnahmen, die es hier gibt und eben zwei Ziele, die, und das muss man ja auch sagen, immer wieder zwischen Legislaturen hängen. Also auch da eine Stabilität reinzukriegen, auf die die Menschen sich einstellen können, lohnt sich, glaube ich, total. Weil wir alle haben erlebt, was passiert, wenn eine Ampel kaputt geht. Auf einmal ist da eine ganz andere Regierung. Und mal schauen, was als nächstes kommt. Dieses Hin- und Her-Gekippelt, das können wir uns beim Klima einfach nicht leisten.
Machen wir mal einen Cut und schauen in die Zukunft. Gehen wir mal davon aus, dass der Zukunftsentscheid so angenommen wird und eine Mehrheit der Menschen, die wahlberechtigt sind, dafür stimmen. Wie sieht das hier oder wie kann man sich das vorstellen? Machen wir es mal so ganz plakativ, so ein bisschen noch, es ist ja so ein bisschen utopisch auch. Wie sieht es hier 20, 30 oder 35 aus? Was sehen wir als Hamburger, wenn wir vor die Tür gehen, an Veränderungen, wenn es so kommt?
Mal gucken, wie der Senat am Ende diesen Rahmenplan umsetzt. Ich sage das immer wieder, nur bevor, also um klarzustellen, dass es im Prinzip so ein bisschen ganz viele Visionen gibt, die im Rahmen des Gesetzes machbar sind.
Ja, jetzt und, aber einfach mal so,
genau,
frage ich jetzt dich.
Wir nicht sagen wollen, das ist die eine Wahrheit, weil die gibt es einfach nicht. Genau, in meiner Hoffnung kann man im Prinzip, wenn man bei sich, und das fängt ja jetzt schon an, aber wenn man sich bei sich vor die Tür tritt, direkt in einen Bus oder ein anderes öffentliches Fahrzeug einsteigen und hinfahren, wo man will in der Stadt, unabhängig davon, wo man wohnt, nicht nur in Eimsbüttel, sondern auch in Bergedorf und Harburg und steht nicht da und wartet 20, 30 Minuten auf die S-Bahn, die dann vielleicht nicht kommt, weil in den Elbbrücken es wieder eine kleine Herausforderung gibt. Man kann die eigenen Kinder rauslassen und hat irgendwie keine Sorgen, wenn die auf der Straße spielen wollen, weil wir uns ein kluges Verkehrskonzept überlegt haben, in dem Menschen auch mit dem Auto präferiert mit dem E-Auto von A nach B kommen und gleichzeitig eben sich keine Sorgen machen muss, dass das Kind draußen spielt, weil wir kluge Straßenkonzepte haben. Das ist uns auf jeden Fall sehr wertvoll. Ich glaube auch, dass die Temperatur hier in Hamburg wieder ein bisschen sinkt in der Stadt im Sommer, weil wir gute Stadtgrün haben, weil es irgendwie gemütlich ist, wenn man gerne in Parks Zeit verbringt, dass wir durch die Stadt laufen und gucken können und im Prinzip auf unser Haus gucken und sehen, da oben ist die Solaranlage, die den Strom produziert, mit dem ich heize und mein Licht anschatte, vielleicht auch erst 2040, ich glaube, es wird challenging. Und optimalerweise beteiligt man sich dann auch noch an den Gewinnen, die durch die Einspeisung abfallen und im Prinzip so ein bisschen auch unabhängiger zu sein und resilienter zu sein gegen all die Krisen, die in den nächsten Jahren noch auf uns zukommen. Und deswegen heißt das auch Zukunftsentscheid, weil wir uns eben auch erhoffen, dass Menschen damit auch wieder ein bisschen optimistischer in die Zukunft blicken können, weil ich glaube, so einfach war es irgendwie noch nie, was für die gute Zukunft zu tun und so ein bisschen wieder Hoffnung zu schöpfen. Einfach nur ein Kreuz setzen und Brief in den Postkasten schmeißen.
Den Optimismus haben wir jetzt ja auf jeden Fall, den nehmen wir mit. Und ich würde sagen, wenn das am 12. Oktober klappt, dann sprechen wir in 5 oder in 10 Jahren dann nochmal und schauen, wie es dann aussieht, ob es so gekommen ist.
Mal schauen.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke.
Hamburg aktuell,
Ihr hört Hamburg aktuell, unseren Stadtnachrichten-Podcast. Jeden Montag haben wir hier spannende Menschen zu Gast mit spannenden Geschichten, die die Stadt bewegen. Und die kosten nicht mal was. Gebt einfach Hamburg aktuell Stadtnachrichten-Podcast in eure Suchmaske ein, dann findet ihr uns auch. Auch in der nächsten Woche gibt's hier wieder einen spannenden Gast. Dann spreche ich mit Laura Bremswig. Sie setzt sich für den anderen Volksentscheid ein, für eine Testphase für ein bedingungsloses Grundeinkommen für 2000 Hamburger. Auch darüber können wir bis zum 12. Oktober abstimmen. Um was es Ihrer Initiative genau geht, was Sie herausfinden wollen und wie Sie sich das Ganze konkret vorstellen, das erfahrt ihr hier ab kommenden Montag um 12. Abonniert uns gern und empfehlt uns auch gern weiter. Und für Kritik, Fragen, Vorschläge und Anregungen schreibt uns einfach unter stadtnachrichten@hamburg-2.de. Ich bin Marc Elvers, bis bald.
Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.